Auch ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und vor allem auch über die vielen guten Vorträge, die wir gehört haben, freue ich mich. Ich habe sehr viel dazugelernt. Vielen Dank, Nathanael. Sehr gute Vorträge. Lasst uns doch darum flehen, dass der Herr uns jetzt am Ende dieser Konferenz noch einmal segnet. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen deines geliebten Sohnes. Und wir bitten dich, Vater, dass der Herr Jesus Christus geehrt wird, auch jetzt in unserer Mitte, dass sein Name gerühmt wird und sein Sühneopfer wertgeschätzt wird, dass wir auf ihn, deinen Sohn, hören und ihn lieben, ja für ihn leben, denn er ist würdig. Vater, schenke uns doch heute eine tiefere Einsicht, ja wie kostbar dein Sohn ist und das Blut, das er für uns vergossen hat. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst, weil du es willst, weil es dein Wille ist, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und Herr, dein Wille geschehe heute in unserer Mitte. Darum flehen wir um deines Sohnes willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wie schon angesagt, wollen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, für wen Jesus Christus eigentlich gestorben ist, welche konkrete Auswirkungen denn jetzt sein Opfer hat und an wen. Nathanael, der Pastor dieser Gemeinde, hat schon am letzten Sonntag eine hervorragende Predigt über genau dieses Thema hier gehalten. Dieses Video könnt ihr euch, also diese Predigt könnt ihr euch online anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ihr nennt sehr vieles, wo ich heute gar nicht drauf eingehen werde, weil er schon darüber gesprochen hat. Und herzliche Empfehlung, hört euch diese Predigt daheim an. Ist eine gute Ergänzung und es passt gut zusammen. Habt ihr ein breiteres Bild von dem, was ich heute nur ganz kurz sagen werde. Aber als Bestätigung und Bekräftigung zu dieser Predigt von Nathanael möchte ich heute mit euch einige Verse aus der Offenbarung Kapitel 5 lesen. Schlagt doch einmal mit mir auf zur Offenbarung Kapitel 5. Wir sehen hier eine Szene im Himmel, wo dem Herrn Jesus Christus ein neues Lied gesungen wird, dem Lamm, das geschlachtet worden ist für uns. Offenbarung Kapitel 5, ich lese uns die Verse 9 und 10. Hier heißt es in Gottes Wort: Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Amen. Dieser Text ist so reich und der Kontext ist so herrlich. Hab bitte Verständnis, dass ich auf vieles überhaupt nicht eingehen kann, was hier steht. Aber wir wollen uns auf ein paar Dinge konzentrieren. Auf ein paar wunderbare Dinge. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, für wen ist Jesus Christus eigentlich gestorben? Für wen? Für wen hat Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen? Für wen opferte er sich? Für wen wurde das Lamm geopfert? Und die Antwort mag dich vielleicht überraschen, aber der Text gibt folgende Antwort. Jesus tat es für Gott. Jesus Christus opferte sich für Gott. Nun, natürlich nicht hat Jesus Christus gesühnt für Gott, als hätte Gott Schuld, das sei ferne, niemals. Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Aber das Sühneopfer Jesu Christi wurde geleistet in erster Linie für Gott. Jesus opferte sich für seinen Vater. Er liebt seinen Vater und er möchte sich für ihn hingeben, ihn ehren und ihn opfern. Inwiefern war das Opfer, das Blutvergießen für Gott, wenn es nicht sühnend war für Gott? Also das bedeutet, nicht für Schuld von Gott gesühnt hat, das sei ferne. Noch einmal Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Jesus Christus ließ sich schlachten, um durch sein Blut Menschen für Gott zu erkaufen. Es geht um Gott. Es geht um den Vater. Er soll etwas erhalten. Er soll etwas bekommen. Der Sohn möchte seinem Vater etwas bringen, ihm etwas schenken. Der Sohn liebt den Vater so sehr, dass er hart arbeitet, dass er alles tut, dass er sich ganz hingibt, sodass am Ende der Vater ein Geschenk überreicht bekommt. Er tut alles. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen. Er opferte sich ganz und gar. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Korinther, Kapitel 15, dass das Anliegen des Sohnes ist, in allem, was er tut. Er arbeitet hart, alle Feinde Gottes zu unterwerfen, um am Ende ein Reich Gottes aufzurichten, dass er herrscht über alle seine Feinde, dass alle Feinde zu seinen Füßen gelegt sind. Und er herrscht dann, um was zu tun? 1. Korinther 15, Vers 24, dann das Ende. Dann wird er das Reich dem Gott und Vater übergeben, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Das heißt, am Ende, wenn Jesus Christus geherrscht hat, alles vollbracht hat und alle sich unter Gott unterworfen haben und nichts mehr rebelliert, dann kommt Jesus Christus zum Vater und sagt, schau, es ist alles vollbracht für dich, Vater. Ein Reich, das, worin vollkommene Gerechtigkeit herrscht, das ist für dich, ich habe es aufgerichtet, für dich, da ist niemand mehr, der sich deiner widersetzt, da ist niemand mehr, der sich gegen dich erhebt oder gegen dich rebelliert, es ist ein vollkommenes Reich, Vater, es ist dein, es ist vollbracht. Ja, all das, was Jesus Christus tut, sein Opfer, die Wiederherstellung aller Dinge, neuer Himmel, neue Erde, dient letztendlich dem Vater im Himmel, seiner Ehre. Für wen ist Jesus Christus gestorben? Zunächst einmal in erster Linie zur Ehre des Vaters. Für ihn, weil er ihn liebt und weil er ihn geehrt sehen will. Wie ehrt er denn? Wie ehrt denn Jesus Christus jetzt durch seinen Tod den Vater? Vers 9, denn du bist geschlachtet worden, hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Der Sohn hat gearbeitet, geschuftet, sich abgemüht, sein Leben eingesetzt, er hat sich geopfert, sein Blut vergossen, damit der Vater Menschen hat, die er besitzt. Menschen, die zu seiner königlichen Familie hinzugetan werden, die ihm dienen als Priester. Als Könige und Priester. Menschen, die völlig mit seiner Herrschaft übereinstimmen, nicht rebellieren, sondern in völliger Übereinstimmung mit seiner Herrschaft und seiner Regentschaft leben und handeln und tun, was ihm gefällt. Und da ist keiner, der ihm nicht untertänig wäre. Und als Priester, dass sie ihm dienen und ihn anbeten und ihn lobpreisen und ganz zu seiner Ehre leben. Der Sohn gab alles dafür, dass Gott ein Volk besitzt, ein Eigentumsvolk, das ihm dient, ihm gehorcht, ihn verehrt, ihn lobpreist und Ehre bringt. Weil der Vater es wert ist, dass er verehrt wird von den Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, die abgefallen sind. Der Herr, der Vater im Himmel ist es wert, dass er ein Eigentumsvolk hat, das ganz für ihn lebt. Jesus Christus hat also mit seinem Opfertod eine ganz konkrete Absicht, ein bestimmtes, spezifisches Ziel, das er erreichen will, das er sich vorgenommen hat und das er auch erreichen wird und erreicht hat. Das Lamm wurde geschlachtet, damit Menschen für immer Gott gehören. Und seiner Ehre dienen. Er tat das alles für seinen Vater. Jesus starb für seinen Vater. Und um all das besser zu verstehen, müssen wir begreifen, dass im Endeffekt jeder Vers in der Offenbarung eine Anspielung ist auf irgendeine Stelle im Alten Testament. Und das ist keine Übertreibung. Schaut einmal, Sie singen hier ein neues Lied. Ein neues Lied zu singen bedeutet nicht, die Alten sind langweilig geworden. Ein neues Lied zu singen bedeutet im Alten Testament, dass Gott Israel befreit hat, erlöst hat aus einer Gefangenschaft oder schwierigen Situation oder Bedrängnis. Und jetzt singen sie Gott ein neues Lied, weil er eine neue Befreiung gebracht hat. Dass er einen alten, elenden Zustand verändert hat und sie ins Neue, in die Befreiung geführt hat. Und der Hintergrund ist hier natürlich der Exodus, das herausgeführt werden aus der Knechtschaft Ägyptens. Aber Christus brachte einen größeren Exodus. Etwas, was diese Befreiung aus Ägypten bei weitem übertrifft. Erinnert euch daran, wir haben es heute schon gehört in dem ersten guten Vortrag, dass die Israeliten Sklaven waren in diesem götzendienerischen Ägypten. Und Gott war bereit, seinen heiligen Zorn über Ägypten auszugießen. Er sendet grausame und schreckliche Plagen. Und nun am Ende sendet er den Tod, um die Erstgeborenen Ägypten zu verderben. Er zieht aus, um zu töten. Was sollen die Juden tun? Wir haben uns damit beschäftigt, sie sollen ein fehlerloses Lamm nehmen und es schlachten und sie sollen das Blut nehmen und es an den beiden Türpfosten und an der Oberschwelle, das an den Häusern dort streichen. Passa bedeutet vorübergehen, vorüberschreiten, verschonen. Wer schreitet vorüber? Ich lese noch einmal, 2. Mose, Kapitel 12, Vers 12. Und ich werde, spricht der Herr, in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Wir haben uns damit beschäftigt. Gott verschont also die Erstgeborenen der Israeliten, obwohl sie kein bisschen besser sind als die Erstgeborenen der Ägypter. Nein, allein das Blut an den Pfosten hinderte Gott daran, dass er sie nicht allesamt tötet, dass er sie verschont. Aber jetzt lasst mich diese Frage stellen. Warum eigentlich? Warum macht Gott das? Also wenn sie so schuldig sind wie alle anderen, warum vernichtet Gott sie nicht? Es geht hier nicht bloß um kleine Babys nur, es geht um erwachsene Männer, Erstgeborene. Wer von euch ist Erstgeborener in seiner Familie? Schaut euch mal um. Ich auch. Nathanael, Erstgeborener, oder? Ja, aber du bist der Erstgeborene, der Mann. Ihr Lieben, die Hälfte von uns wäre weg. Verstehst du? Warum hat Gott die Erstgeborenen verschont? Hast du dich das mal gefragt? Nun, du musst verstehen, dass nach Kapitel 12, der Beschreibung des Passers, Kapitel 13 folgt. Und in Kapitel 13 wird es erklärt. Schaut euch das an. Warum rettet der Herr? Nun, du wirst vielleicht sagen, nun, das tut der Herr nun mal. Der Herr rettet. Der Herr ist ein Retter. Aber das ist zu kurz gedacht. Warum rettet der Herr? Es wird beschrieben in Kapitel 13. Nach Kapitel 12 kommt Kapitel 13... in den meisten Bibelübersetzungen mit der Überschrift Heiligung der Erstgeborenen. Ich lese euch mal dort ein paar Verse. Kapitel 13, ab Vers 1. Dann sprach der Herr zu Mose, weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Vers 12. Dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Vers 14. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um. Vom Erstgeborenen des Menschen bis zur Erstgeborenen des Viehs. Und jetzt einmal, darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Verstehst du, was hier steht? Gott sagt, alle erstgeborenen Tiere und Menschen von euch gehören rechtmäßig mir. Und warum? Nun, ich hätte sie vernichten können, aber ich habe sie verschont. Wozu? Damit sie mir gehören. Damit sie mir heilig sind. Das ist die Sache, die kaum einer versteht. Gott rettet für sich. Gott rettet vor sich, dass er die Menschen nicht vernichtet, für sich, dass sie ihm gehören. Wen Gott verschont, den heiligt er für sich. Wenn Gott Menschen verschont, wenn er vorübergeht, dann, dass sie ganz ihm gehören, dass sie ihm dienen. Rettung ist des Herrn. Sie kommt vom Herrn für den Herrn. Für wen wurde das Blut des fehlerlosen Lammes vergossen? Für Gott, damit er Menschen besitze. Das geopferte, fehlerlose Lamm war eine Bezahlung an Gott. Dass Gott sagt, gut, ich werde verschont, aber dann nehme ich sie in meinen persönlichen Besitz. Die Erstgeborenen gehören mir. Gott spezifiziert jetzt später dieses Gebot noch, indem er sagt, eigentlich gehören mir alle Erstgeborenen. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich nehme stattdessen alle Leviten. Wir lesen das dann in 4. Mose Kapitel 3. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, und ich, siehe, ich habe die Leviten aus den Söhnen Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Söhnen Israel, und die Leviten sollen mir gehören. Denn mein ist alle Erstgeburt. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich alle Erstgeburt in Israel für mich geheiligt, von allen Menschen bis zum Vieh. Mir sollen sie gehören, mir, dem Herrn. Vers 41, und du sollst die Leviten für mich, den Herrn, nehmen, anstelle aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israels und das Vieh der Leviten, anstelle aller Erstgeborenen unter den Vieh der Söhne Israels. Wir könnten uns jetzt andere Stellen noch anschauen, wo das ebenso gelehrt wird, dass die Leviten die Erstgeborenen ersetzen. Was wir hieraus lernen ist, Gott hat das Recht auf jene, die er rettet. Wenn er verschont, dann bedeutet es, er nimmt. Er nimmt für sich. Er nimmt. Das ist ein biblisches Prinzip, das wir verstehen müssen, ihr Lieben. Wenn Gott verschont, dann besitzt er. Wenn wir das nun alles verstanden haben, dann verstehen wir vielleicht unseren Predigtext besser. Nochmal ab Vers 9, wir sind in Offenbarung Kapitel 5. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Das Lamm ließ sich schlachten für Gott, dass Gott Menschen besitzt, die ihm gehören, die seinen Willen tun, zu seiner Ehre geheiligt. Das ist jetzt also die erste Frage, die wir beantwortet haben. Für wen opferte sich Christus? Das Sühneopfer, das Gott an Menschen vorübergeht und sie nicht vernichtet, dient letztendlich Gott. Er empfängt Menschen zu seinem Eigentum, die geheiligt sind für ihn und ihm für immer gehören sollen. Jeder, für den Christus stirbt, und jeder, den Gott so verschont, gehört automatisch Gott. Das Opfer des Lammes, das Opfer Christi, erkauft konkret Menschen für Gott. Nun zweitens, welche Menschen werden denn jetzt durch dieses Opfer für Gott, vor Gottes Zorn verschont, sodass sie hinfort Gott gehören? Von welchen Menschen reden wir hier? Oder anders gefragt, anstelle welcher Menschen ließ Christus sich denn jetzt schlachten? Denn bei dem Passafest, da starb Christus ja anstelle konkreter Menschen, nämlich aller Erstgeborenen. Es ging hier tatsächlich um konkrete Menschen, um Erstgeborene. Sie sollten verschont bleiben. Für sie floss stellvertretend hier das Blut. Aber für wen starb Christus denn jetzt stellvertretend? Nun, die Antwort der meisten Menschen, ihr wisst es, lautet, Christus starb für ausnahmslos alle Menschen. Aber wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott Menschen verschont, dass sie nämlich ihm gehören, dann hieße das ja, dass Christus alle Menschen für Gott erkauft hat und dass somit alle Menschen für immer Gott gehören und ihm als Könige und Priester dienen. Aber ist das so? Hat Christus tatsächlich für alle Menschen sein Blut gegeben, sodass alle Menschen für Gott erkauft sind, ohne Ausnahme? Was sagt denn der Text? Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie zu unserem Gott, zu dem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Es steht hier nicht, dass Christus jeden Stamm und jede Sprache und jedes Volk und jede Nation für Gott durch sein Blut erkauft hat. Nein, es heißt hier aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das Lamm beim Passa heiligte nur die Erstgeborenen. Und so erkauft Christus aus der gesamten Menschheit bestimmte Menschen heraus, die geheiligt sind für ihn zum Besitztum. Einzelne Menschen auf der ganzen Welt. Durch sein Blut kauft Christus aus jedem Stamm Menschen heraus. Ein Stamm ist ein überschaubarer Verband verwandter Menschen. Aber nicht nur so ein Stamm, sondern auch aus Sprachen oder Sprachgruppen, könnte man sagen. Das heißt, es geht hier um Massen von Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Auch aus ihnen heraus erkaufte Christus Menschen. Und er erkaufte Menschen aus allen Völkern. Ein Volk ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Stämmen zum Beispiel. So wie das Volk Israel, verschiedene Stämme sind ein Volk. Er erkaufte aber auch aus den Nationen Menschen heraus. Das sind Völker, die zusammen ein Staat bilden und ein Territorium haben, Staatsgrenzen und so weiter. Der Übergang zwischen diesen Begriffen ist fließend. Sie sind beinahe synonym, aber ich denke, wir verstehen, worauf es ankommt. Aus allen unterschiedlichen Menschengruppen der Welt hat Christus überall Menschen erkauft zum ewigen Besitztum für Gott. Und man achte darauf, Christus starb, um konkrete Menschen aus allen Gruppen dieser Welt zu kaufen und nicht, indem er jeden Stamm und jede Sprache und jedes Volk und jede Nation kaufte. Nein, Christus kaufte aus diesen Gruppen heraus. Das Passahlamm war nicht generell, nicht allgemein. Die Ägypter hatten daran keinen Anteil. Auch alle anderen hatten keinen Anteil daran. Es ging hier tatsächlich um die Tötung der Erstgeborenen. Sie wurden verschont. Sühnung in der gesamten Schrift geschieht immer für konkrete Personen. Es gibt keine unpersönliche Sühnung in der Heiligen Schrift. Wo kommt dieses Konzept her, was die Leute sich überlegt haben? Christus starb stellvertretend für alle, die dann für immer zu Gott gehören. Für sie. Aber ihr Lieben, es sind unzählig viele. Ich predige darüber morgen Abend in Frankfurt, so Gott will. Kapitel 7 heißt es. Und nach diesem sah ich ab Vers 9 und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Christus starb stellvertretend für viele, für unzählig viele. Wie er selbst sagt, in Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und was zu tun? Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für viele. Christus starb nicht für alle Menschen. Er starb aber für viele. Für unzählig viele, die für immer Gott gehören sollten. Das Dritte nun. Welche Wirkung hat es denn, dieses stellvertretende Opfer Jesu Christi? Also was bewirkt es denn jetzt konkret? Nun, wir haben es bereits gesagt, sein Blut bewirkt tatsächlich, dass Menschen Gott gehören. Ich möchte diese Tatsache aber noch einmal betonen, dass das Opfer Jesu Christi ist wirkmächtig. Es hat tatsächlich eine Wirkung. Es ist mächtig. Es bewirkt konkret die Heiligung bestimmter Menschen. Nicht optional, sondern dazu wurde dieses Blut gegeben, damit bestimmte Menschen Gott geheiligt werden. Und das ist genau die Funktion, die es erfüllen wird. Keiner wird fehlen von diesen Leuten. Er ist mächtig, alles zu erwirken, was er tun will durch sein Blut. Und er ist mächtig, alle zu erkaufen, die er durch sein Blut erkaufen wollte. Christi Opfer ist zwar universal in der Hinsicht, dass es sich über alle Nationen erstreckt. Und es ist doch gleichzeitig speziell, also partikular darin, dass es für bestimmte Menschen in diesen Völkern gilt. Das Opfer des Lammes ist nicht ergebnisoffen. Nach dem Motto, mal schauen, wer denn letztendlich konkret dadurch geheiligt wird. Nein, Christus starb für bestimmte Menschen stellvertretend für einen bestimmten Zweck, dass sie für immer dem Vater gehören. Und die Bibel benutzt viele Bilder, um diese Wahrheiten zu beschreiben, dass Christus allein für die, die tatsächlich auch gerettet werden und für immer bei Gott sind, sein Leben hingab und nicht für die, die letztendlich in der Hölle landen. Nein, für die er starb, die sind geheiligt und die gehören für immer dem Vater. Jesus, noch einmal, Pastor Nathanael hat eine sehr gute Predigt darüber gehalten. Nur anhand des Johannesevangeliums hat er aufgezeigt, dass Jesus tatsächlich nur starb für die Seinen. In Johannes 14 zum Beispiel, einer meiner Lieblingsverse. Da sagt Jesus, Johannes 14, Vers 14, solltet ihr alle auswendig lernen. Da sagt er, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, so gut kenne ich meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus weiß, wer seine Schafe sind. Und für diese Schafe lässt er sein Leben. Er ist gekommen, um für seine Schafe zu sterben. Und dann sagt er, und ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Hof sind. Das bedeutet, die gehören nicht zum Volk Israel. Ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Hof sind. Aber auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde sein, weil es ein Hirte ist. Ich bin nicht nur für die Israeliten gestorben, ich habe meine Schafe überall in dieser Welt verstreut. Und sie werden meine Stimme hören, sie werden kommen und wir werden eine Herde sein, weil es nur einen Hirten gibt. Jesu Opfer für seine Schafe ist wirkmächtig. Er wird all das ausführen, was er sich vorgenommen hat. Das heißt es dann in Johannes Kapitel 10, aber sagt er zu denen, die nicht glauben. Zu denen, die nicht seine Schafe sind. Hört euch das an. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Er sagt nicht, ihr seid nicht meine Schafe, weil ihr nicht glaubt, sondern er sagt, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht meine Schafe seid. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Wie ich es euch gesagt habe, ich habe euch gesagt, ihr seid nicht meine Schafe. Meine Schafe hören nämlich meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Übrigens, ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht meine Schafe. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Nun, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wie klarer soll Christus das noch ausdrücken? Er hat seine Schafe, für die gibt er sein Leben und sie haben das ewige Leben in Ewigkeit. Niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Und dann gibt es noch die sind nicht seiner Schafe. Und die kennt er auch nicht. Die werden auch das Leben nicht sehen. Sie hören weder seiner Stimme, noch werden sie jemals auf die Idee kommen, sich ihm zuzuwenden. Die Heilige Schrift benutzt so viele Bilder dafür, um zu zeigen, dass diese Sühnung Christi persönlich war. Es heißt, Jesus starb für sein Volk. Es heißt, Jesus starb für seine Gemeinde. Jesus sagt, ich gebe mein Leben für meine Freunde. Wir können auch, und Nathanael hat das auch getan in seinem Vortrag, wir können auch viele logische Gründe nennen, warum es niemals sein kann, dass Christus für die starb, die nun jetzt ewig in der Hölle bestraft werden. So als ob Gott zweimal Sünde bestrafen würde. Und was ist mit den Menschen, die schon sozusagen in der Verlorenheit, in der Verdammnis waren, bevor Jesus Christus gestorben ist? Hat er trotzdem noch für ihre Sünden gesühnt? Oder nein, dann bist du dir einig, Jesus ist doch nicht für alle Menschen gestorben, die jemals gelebt haben. Wir können jetzt über verschiedene logische Gründe noch reden. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Ich empfehle euch, das Buch von John Owen zu lesen, Leben durch seinen Tod. Und wer kann, das englische Original zu lesen, weil das ist noch weitaus ausführlicher. Aber lass mich jetzt nochmal diesen kleinen Exkurs machen. Es gibt nun Geschwister, und vielleicht ist jemand auch bei euch hier, es gibt Geschwister, die das anders verstehen. Und ich nehme es ihnen nicht übel, weil diese lieben Geschwister haben Bibelstellen, die ihnen einfallen, dass sie sagen, aber hier wird doch scheinbar was anderes gelehrt. Und aus Liebe zu euch, die so denken, aus Liebe zu diesen Geschwistern, möchte ich gerne auf ein paar Bibelstellen eingehen jetzt, in meinem vierten Punkt. Auf ein paar Bibelstellen, wir können nicht auf alle eingehen, aber auf ein paar, die scheinbar lehren, dass Christus doch für alle gestorben ist. Und die geliebten Geschwister lesen diese Stellen und sagen, also kann das ja nicht stimmen, was du da gerade gesagt hast. Wir haben nicht die Zeit, uns viele Stellen und auch nicht, um sie intensiv anzuschauen. Aber lass uns das einmal kurz machen. Schlag mal mit mir 2. Petrus Kapitel 3 auf. Lass uns Stellen anschauen, die dem zu widersprechen scheinen. 2. Petrus Kapitel 3. In dem Kapitel, 2. Petrus Kapitel 3, geht es um die Wiederkunft Jesu Christi und dass er mit seiner Wiederkunft einen neuen Himmel und eine neue Erde bringen wird. Dann heißt es da ab Vers 9: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Hier steht's doch, schwarz auf weiß, oder? Hier steht doch, Gott will, dass keiner verloren geht, dass alle zu Buße kommen. Also wollte Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle retten und alle haben die Möglichkeit, letztendlich dann durch dieses Opfer gerettet zu werden. Weil Gott will, dass keiner verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Zunächst einmal kurze Übersetzung dieses Textes hier. Da steht, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, so übersetzt es die Elberfelder. Irgendwelche. Das klingt so, als stünde hier, Gott will nicht, dass überhaupt jemand verloren geht, richtig? Die Sache ist nur, dieses Wort irgendwelche, das ist das gleiche Wort, das im selben Vers benutzt wird für einige bei der Elberfelder. Einige. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das ist das gleiche Wort. Tenis, tenas im Griechischen ist das gleiche, nur anders geformt hier. Die Elberfelder übersetzt aber das gleiche Wort im gleichen Vers anders. Anstatt einige übersetzt es das mit irgendwelche. Und ein paar Verse später guckt man dann in Vers 16, wo da übersetzt die Elberfelder wieder mit einige, weil nun ist ja nicht irgendwas, sondern einiges, Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn er, nämlich Paulus, von ihnen, also von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Also, hier dieses Wort meint einige, oder man könnte auch übersetzen gewisse oder manche. Das ist, was das Wort nochmal bedeutet. Also man könnte richtig übersetzen so, er ist geduldig euch gegenüber, weil er nicht will, dass gewisse oder manche oder einige Menschen verloren gehen, sondern dass sie alle zu Buße kommen. Es ist also schlichtweg falsch, wenn man übersetzt, wie zum Beispiel die Neue Leben-Übersetzung es tut. Da heißt es, nein, er wartet, weil er Geduld hat mit uns. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist nicht, was das Wort bedeutet. Ja? Aber wir haben ja immer noch hier, dass hier steht, er will, dass alle zu Buße kommen. Dieses Wort alle haben wir doch noch hier drin, oder? Nun, was meint Paulus damit? Nun achtet doch mal darauf, dass er schreibt hier, Vers 9, also der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig wem gegenüber? Euch gegenüber. Da er nicht will, dass welche verloren gehen, oder manche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Petrus spricht hier von einer Langmut Gottes euch gegenüber, weil er nicht will, dass von euch gegenüber einer verloren geht, oder einige verloren gehen, sondern gerettet werden. Und an wen schreibt denn jetzt Petrus? Wer ist denn dieses Euch, zu dem er hier schreibt? Nun, wenn ihr dann schaut, am Anfang von Kapitel 3 heißt es, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits. Wer sind die Leute, an die Petrus hier schreibt? Dann müssen wir mal zum ersten Brief schlagen, weil da sagt er nämlich konkret, wer diese Leute sind, an die er schreibt. Und jetzt hört er mal genau zu. Schlagt mal mit mir auf in 1. Petrus Kapitel 1. Hier wissen wir, jetzt hören wir, wem gegenüber dieser Gott langmütig ist, auf wen er wartet, dass wer zu Buße kommt, um wen geht es, wer soll gerettet werden. 1. Petrus Kapitel 1, Abvers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, wozu wurden sie auserwählt? Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Also, wen schreibt der Apostel Petrus? Er schreibt den Menschen, die von Gott auserwählt sind, dass sie geheiligt werden zum Gehorsam, wozu? Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, damit ihnen Gnade und Friede zuteil werde. Auf wen wartet der Herr? Wem gegenüber hat er Langmut? Nun, allen gegenüber, die erwählt sind dazu, dass sie besprengt werden mit diesem Blut Jesu Christi. Denn Christus hat sein Blut vergossen für die Erwählten, die auserwählt sind vor Grundlegung der Welt, auf dass sie gerettet werden. Diesen gegenüber ist der Herr geduldig. Und wenn der Letzte von ihnen gerettet ist, dann ist seine Langmut vorbei und dann kommt er. Kapitel 1 wird das dann bestätigt, da heißt es ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, also Jesus Christus, sein Opfer war schon fest in Gottes Sicht, also er war geschlachtet vor Grundlegung der Welt, wie es heißt in Offenbarung, ist schon vorher erkannt bei Gott. Es war schon alles geplant. Und dann heißt es, aber am Ende der Zeiten wurde er offenbart um euretwillen. Um wessen Willen? Die ihr durch den Glauben oder durch ihn an Gott glaubt. Ihr, für euch, die ihr durch Jesus an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und in Herrlichkeit gegeben hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Und dann Kapitel 2, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ab Vers 9, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Gott erwählt sich ein Eigentumsvolk aus allen Nationen, ein heiliges Geschlecht, ein auserwähltes Geschlecht, das ihm gehören soll. Jesus hat sein Leben gegeben für bestimmte Menschen, auf das etwas ganz Bestimmtes passiert, auf das sie ihm für immer gehören. Gut, aber es gibt noch andere Stellen, oder? Was ist, wenn diese Stelle vielleicht was anderes sagt, was ist mit 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Hier heißt es, und er, Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Wieder schwarz auf weiß, steht doch hier, nicht nur für unsere Sünden, nicht nur für uns Christen, die wir glauben, oder? Sondern für alle Menschen, auch die Ungläubigen, die in die Hölle gehen, für alle, oder? Das ist, was Johannes sagen möchte. Dr. John Gill, ein Hebraist, aber auch Pastor, reformierter Pastor, Baptist, über den Spurgeon einmal sagte, er war ein Meister aller der Schriften der Juden, des Talmud, Targum und Mishnah. Also wenn sich einer auskannte mit jüdischer Sprache, mit jüdischen Formulierungen, dann war das Dr. John Gill. Dr. John Gill sagt Folgendes. Nichts ist üblicher, gängiger als dies, dass die Juden, die Heiden, die Welt nannten, die ganze Welt. Wenn ein Jude schreibt, die Welt, dann meint er damit im Unterschied zu den Juden. Alle Völker, alle Sprachen, alle Stämme. Johannes möchte sagen, dass es Erkaufte gibt auf der ganzen Welt. Ich möchte euch das kurz beweisen, indem wir mal Johannes Kapitel 11 aufschlagen. Johannes Kapitel 11. Da heißt es, ab Vers 49, das hat Nathanael auch schon behandelt, diese Stelle, ich wiederhole sie dennoch trotzdem noch einmal, in Johannes Kapitel 11, ab Vers 49, da heißt es, einer von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Hier ist eine Weissagung des Hohenpriesters, dass es gut ist, dass Christus für die ganze Nation stirbt. Und jetzt fügt Johannes, der gleiche, der den ersten Brief geschrieben hat, ja, fügt einen Kommentar hinzu. Er kommentiert diese Weissagung und sagt Folgendes, ab Vers 51. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und jetzt hört einmal diese Formulierung. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Seht ihr, dass Johannes hier ähnliche Formulierung wählt? Auffällig. Nein, nicht für uns allein, sondern für die ganze Welt. Nicht für die Nation der Juden allein oder auch nicht für eine Ortsgemeinde in Kleinasien, sondern wo Johannes war, sondern für alle zerstreuten Kinder auf der ganzen Welt. Für sie alle gab Jesus Christus sein Blut. Wie er sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht von diesem Hof sind. Auch sie werde ich bringen. Jesus sagt doch, oder er betet in Johannes 17, Vers 9, Johannes 17, Vers 9, diesem hohen priesterlichen Gebet. Und wir haben davon gehört, dass es nicht nur das Opfer ist, das Jesus Christus darbringt, sondern er ist auch der hohe Priester, der dann dieses Opfer darreicht. Und wir sehen hier das hohe priesterliche Gebet. Und er sagt dort in Johannes 17, Vers 9, hör genau zu jetzt. Das ist wichtig. Er sagt, Vater, ich bitte für Sie. Es geht hier um die Gläubigen. Nicht für die Welt bitte ich. Ich bitte dich nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. So, Moment mal. Jesus betet nicht für die Welt, aber er will sein Leben hingeben für sie? Da passt irgendwas nicht, oder? Jesus stirbt stellvertretend für alle Menschen ohne Ausnahme, für die ganze Welt, aber er möchte nicht einmal ein Gebet für sie sprechen? Denn der hohe Priester betet für die, die er vertritt, selbstverständlich. Was trug denn der hohe Priester auf seiner Brust und was war denn das? Es waren Edelsteine mit den Namen der Stämme eingraviert. Warum? Weil er sie vertrat, weil er kam mit dem Sühnungsblut für sie. Jesus nahm Namen mit ans Kreuz. Er vertrat die Seinen, seine Schafe. Natürlich starb Jesus nicht nur für uns, nicht nur für unsere Sünden hat er gesühnt, sondern für die ganze Welt, für alle Kinder Gottes, die verstreut sind auf dieser ganzen Welt, aus allen Sprachen und Nationen, Völkern, nicht für die Juden allein. Weißt du, dieses Problem haben wir gar nicht im Kopf. Wir denken, selbstverständlich ist Jesus für die Heiden gestorben. Für die Juden war das ein gewaltiges Problem. Sie mussten lange, lange, lange lernen, dass Jesus Christus auch für die Welt gestorben ist. Schaut euch das an in der Apostelgeschichte. Lest einmal die Apostelgeschichte nur im Hinblick auf diese Frage, dass die Juden lernen, dass das Evangelium jetzt auch zu den Heiden geht. Selbst der Apostel Petrus, der den Befehl von Jesus selbst gehört hat, geht hin in alle Welt. Muss erstmal eine besondere Vision haben, dass er dann zu Cornelius kommt und sagt, wahrhaftig, ich erkenne. Ja. Denn das ist, worum es geht. Nicht für die Juden allein, sondern für Menschen auf der ganzen Welt, ihr Lieben. Und Preis und Ehre sei Gott dafür, dass das so ist. Denn er hätte in seiner Souveränität allein für die Stämme Israel sterben können. Aber Johannes sieht in seiner Version nicht nur die 144.000, sogleich sieht er eine unzählbare Schar. Mal eine ähnliche Stelle, die wir so verstehen müssen, ist in 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2. Schlag das mal mit mir auf. Ab Vers 3. 1. Timotheus Kapitel 2, ab Vers 3. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nein, hier steht es doch schwarz auf weiß. Wie willst du das jetzt anders interpretieren? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also ist Jesus Christus für alle Menschen ohne Ausnahme gestorben, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Was meint Paulus? Worum geht es ihm? Zunächst einmal, wenn wir schauen ab Vers 1, es geht ihnen darum, dass sie beten sollen, für die Heiden sogar. Sogar für heidnische Könige. Vers 1, ich ermahne euch nun von allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden, für alle Menschen, ja, sogar für Könige und alle, die in Hoheit sind. Also nicht allein für die Juden, sogar hier für alle Menschen, sogar für Könige, heidnische Könige. Und noch einmal, jetzt steht hier, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber jetzt schaut mal Vers 5. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum er will, dass alle Menschen gerettet werden. Denn, einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis der rechten Zeit. Und jetzt hör mal, jetzt kommt der wichtige Vers, um das alles zu verstehen. Dafür, für diese Sache, dass Gott ein Mittler ist für alle Menschen, für alle, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen im Glauben und Wahrheit. Das ist meine Aufgabe, dass das Evangelium zu allen Menschen geht, denn Christus hat sein Leben hingegeben für alle Menschen, das bedeutet auch für die Nationen. Dafür bin ich als Apostel eingesetzt worden. Nicht für die Juden allein, ich bin der Apostel der Nationen. Er ist nicht nur ein Mittler, der Messias ist nicht nur ein Mittler zwischen Gott und Israel, sondern aller Menschen, aller Völker. Römer Kapitel 3, Vers 29 heißt es, oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nation? Ja, auch der Nation. Und in Kapitel 9 heißt es, dass er Erbarmung gezeigt hat, nicht allein den Juden gegenüber, sondern auch den Nationen. Das ist der Kontrast, den Paulus immer wieder aufbaut. Nicht allein den Juden, sondern auch den Nationen. Dafür stand er ein, er spricht die Wahrheit, er lügt nicht. Er ist der Apostel, der Lehrer der Nation. Weil Christus eben sein Leben hingegeben hat, nicht für die Stämme Israel allein, sondern für alle Stämme auf der ganzen Welt, für die Menschen, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Aber Johannes 3, Vers 16, Gott hat diese Welt geliebt. Nun, das heißt, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Christus gab sich hin für die, die glauben. Wir könnten uns noch zahlreiche Stellen anschauen, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Guck mal, es ist so, wie der bekannte Waisenvater Georg Müller es gesagt hat. Georg Müller, bekannt. Er war bekannt für sein Gebetsleben, für den Einsatz, den er gezeigt hat, den Waisenkindern gegenüber. Er schreibt in seiner Autobiografie Folgendes. Er sagt, vor dieser Zeit hatte ich mich sehr gegen die Lehren der Erwählung und der wirksamen Sühne, im Englischen steht da Particular Redemption, also auch bestimmte Sühne, könnte man sagen. Die Lehre, die ich gerade dargelegt habe. Ja, ich habe mich gegen die Lehre der Erwählung und gegen die Lehre der wirksamen Sühne und gegen die Lehre, dass man bis zum Ende durch die Gnade bewahrt wird, habe ich mich gewehrt. So sehr, dass ich noch wenige Tage nach meiner Ankunft in Tegenhaus die Erwählung eine teuflische Lehre genannt hatte. So sehr hat er sich dagegen gewehrt, gegen diese Lehren, ja. Aber nun wurde ich dahin geführt, diese kostbaren Wahrheiten im Wort Gottes zu untersuchen. Der sagt, so machte ich mich daran, das Neue Testament von vorne bis hinten durchzulesen und besonders auf alles zu achten, was mit diesen Lehren zu tun hatte. Zu meinem großen Erstaunen, sagt Georg Müller, fand ich, dass jene Stellen, die eindeutig für die Erwählung und bewahrende Gnade sprechen, etwa viermal so häufig sind, wie jene, die diese Wahrheiten scheinbar widersprechen. Und als ich bald darauf auch diese wenigen Stellen näher untersuchte, verstand ich, halfen sie mir in der Bestätigung dieser besagten Lehren. Das heißt, er sagt, die Stellen, die er gefunden hat, die scheinbar dagegen sprachen, fand er heraus, die sprechen in Wirklichkeit sogar dafür. Aber was soll das eigentlich alles? Warum treffen wir uns jetzt hier und sprechen darüber? Warum ist uns das jetzt so wichtig, dass wir das verteidigen, dass Jesus wirklich nur für seine Erwählten gestorben ist? Hat das denn überhaupt eine Auswirkung? Na, was sagt denn Georg Müller, was das für eine Auswirkung bei ihm hatte? Er bezeugt es nämlich. Er sagt, welche Auswirkungen hatten diese Glaubensüberzeugungen auf mich? Zur Ehre Gottes muss ich entgegnen, dass ich immer noch außerordentlich schwach bin und keineswegs so tot gegenüber der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens bin, wie ich sein sollte. Aber seit dieser Zeit, als ich diese Gnadenlehren entdeckte, bin ich durch die Gnade Gottes enger mit ihm gewandelt. Mein Leben ist nicht mehr so wechselhaft und ich kann sagen, dass ich seitdem mehr für Gott lebe als je zuvor. Dazu dienen all diese Lehren. Wozu ist Christus gestorben? Damit wir Gott gehören. Damit wir eng wandeln mit ihm, dass er unser Gott ist und wir sein Volk und er in unserer Mitte. Das sind keine theoretischen Dinge, die wir hier irgendwie besprechen. Es greift in unser Leben. Die Lehren der souveränen Gnade Gottes verändern dein Leben. Verändern dein Leben. Das führt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Ich möchte noch einige praktische Anwendungen nennen. Fünftens, praktische Anwendung. Wisst ihr, diese herrliche, wunderbare Lehre dieser bestimmten, spezifischen, wirkungsmächtigen Sühnung ist nicht etwas, wofür du dich schämen solltest. Es darf keine Lehre sein, die irgendwie auf dem Abstellgleis steht. Diese Lehre muss geliebt werden, geschätzt werden, verkündigt werden. Diese Lehre ehrt nämlich Christus ungemein. Diese Lehre bringt ihm Ehre. Die andere Lehre da, dass Christus gestorben ist für alle Menschen, und mal schauen, was das letztendlich bewirkt, nimmt Christus Ehre. Aber diese Lehre, dass er gestorben ist für alle, die tatsächlich gerettet werden und sie wirkungskräftig vertreten hat und sie niemals verloren gehen, diese Lehre ehrt Christus, weil er ist dann ein wirklicher Retter. Er ist ein Retter, der wirklich alle rettet, die er retten wollte. Diese Lehre muss geliebt, geschätzt und verkündigt werden. Und sie bringt den Gläubigen große Freude. Und Nathanael hat viele praktische Anwendungen genannt in seiner Predigt. Und manches davon wiederhole ich jetzt nicht, obwohl es glasklar ist. Aber schaut euch das nochmal an, was Nathanael gesagt hat. Aber die erste Anwendung, die ich dir nennen möchte heute. Jetzt, um all das nochmal zusammenzufassen, wozu sollte sich das führen? Das erste ist, bete Christus an. Worum geht es denn in Offenbarung Kapitel 5? Das ist ein Lied, woraus ich vorgelesen habe. Es ist ein Lied für das Lamm, das geschlachtet wurde. Und es heißt hier, und es nahm das Buch ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und jetzt hör mal. Und sie singen ein neues Lied. Und sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah. Und ich hörte eine Stimme, viele Engel rings um den Thron her und von den lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Und mit lauter Stimme sprachen sie, würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was sind diese Lehren? Was sind diese Wahrheiten? Sie führen uns zu dieser einen Sache, Jesus Christus anzubeten, weil er würdig ist. Weil er würdig ist. Er hat es vollbracht. Er hat uns erkauft. Es ist vollbracht. Ihr Lieben, wozu führt uns das alles? Es ist Gott verherrlichende Theologie. Es führt dazu, dass wir niederfallen. Dass wir erkennen, dass wir verdammungswürdige Sünder sind. Doch er hat uns erkauft für Gott. Welch ein Erlösungswerk. Bete ihn an. Besinge ihn. Preise ihn von ganzem Herzen. Es heißt hier, die Engel, Myriaden von Engeln beteten ihn an. Die, die nicht einmal erlöst wurden. Die nur schauen, wie er andere erlöst hat. Selbst sie beten ihn an und preisen ihn dafür. Wie viel mehr denn wir, die wir erlöst wurden durch sein Blut. Verstehst du das? Bete ihn an. Das Wunder der Gnade. Zweitens, seid ihr seiner persönlichen Liebe völlig gewiss und lebe darum völlig für ihn. Leute lehren, es gebe keine besondere, keine spezielle, keine exklusive Liebe Gottes für seine Gemeinde, sondern nur eine universelle, generelle, allumfassende, allgemeine Liebe. Ja, Jesus Christus hätte die Kinder des Teufels, die ewig in die Hölle gehen, genauso geliebt wie die Kinder Gottes, die in Ewigkeit sind bei ihm. Das sei ferne. Diese Lehre nimmt Jesus Christus die Ehre. Aber noch einmal, es gibt keine unpersönliche Sühnung. Keine unspezifische Sühnung. Jesus nahm Namen mit ans Kreuz. Und wenn er deinen Namen mit ans Kreuz nahm, dann weißt du dich persönlich geliebt. Dann kannst du sagen, wie Paulus in Galater 2, Vers 20, ich lebe im Glauben, im Vertrauen. Und zwar im Glauben, Vertrauen auf den Sohn Gottes, der was getan hat, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus hat mich persönlich geliebt, nicht bloß eine graue, unbestimmte, unbekannte Masse. Er hat mich geliebt. Er nahm meinen Namen. Er hat tatsächlich für diese Sünde, die ich heute begangen habe, hat er am Kreuz bezahlt. Er hat an mich gedacht, an alle seine Erwählten. Er trug ihre Namen alle auf seiner Brust. Verstehst du, dass du über die Liebe Gottes nachsinnen musst? Die Liebe Gottes in Christus muss dein Herz erfüllen. Du musst nachsinnen darüber, wie er dich geliebt hat, stellvertretend. Seine Rettung war speziell und wirkungsmächtig und effektiv. Aber wenn du dich so geliebt weißt, wenn du verstehst, weil du glaubst an das Lamm, dass dieses Lamm auch an dich gedacht hat, Dann muss das dazu führen, dass du ihn anbetest, wie ich gesagt habe. Aber ihr Lieben, das ist nicht bloß auf dem Boden liegen und beten. Es führt dazu, dass du dein gesamtes Leben ihm hingeben willst. Dass du dich ihm völlig übergibst. Die Erstgeborenen waren geheiligt und sie gehören dem Herrn. Und darum ist jeder, für den Jesus gestorben ist, Besitztum Gottes. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Normalerweise nehme ich nie Bezug auf irgendeinen Spielfilm. Aber heute möchte ich das einmal machen. Es gibt einen Kriegsfilm, der heißt Der Soldat James Ryan. Keine Ahnung, ob ihr den gesehen habt. Das ist keine Empfehlung, dass ihr das schauen sollt. Er ist schon 20 Jahre alt, wie dem auch sei. Der Film basiert, zumindest ansatzweise in Grundzügen, auf eine wahre Begebenheit im Zweiten Weltkrieg. Worum geht's? Der Captain John Miller und seine Soldaten werden 1944 in Frankreich hinter feindliche Linie geschickt. Mit dem Auftrag, sie sollen einen Soldaten finden, einen einzigen, James Ryan. Sie sollen ihn lebend in Sicherheit zurückbringen zu seiner Mutter. Und der Film handelt jetzt, der ganze Film handelt von der Suche des Captains nach diesem einen jungen Mann. Und am Ende wird dieser Mann tatsächlich gefunden. Doch der Captain, der wird bei dieser Befreiungsaktion tödlich verletzt. Und er richtet nun seine letzten Worte an diesen jungen, geretteten Mann. Und normalerweise heule ich bei Filmen nicht, aber bei dieser Stelle muss ich mit mir kämpfen. Und dieser Captain zieht mit seiner letzten Kraft diesen jungen Mann zu sich und schaut ihn in die Augen und sagt Folgendes. James, erweisen Sie sich würdig und zeigen Sie, dass Sie es wert waren. Dann stirbt er. Mit anderen Worten, der Captain sagt ihm, wir haben alles gegeben, unser ganzes Leben, wir haben uns geopfert, wir haben uns in die Hände des Feindes überliefern lassen, nur um dich aus den Händen der Feinde zu befreien, damit du leben kannst. Nun lebe im Licht dieser Befreiungsaktion, lebe im Licht, dass wir uns hingegeben haben für dich, dass ich mein Blut vergossen habe für dich, dass ich sterbe für dich, zeige, dass du es wert warst. Am Ende des Filmes sieht man, wie James dann als alter Mann zum Grab kommt von diesem Captain, sein Leben hinter sich hat. Und dann steht er dort am Grab und sagt, Tag für Tag denke ich über das nach, was sie mir damals auf der Brücke sagten. Ich habe versucht, das Beste aus meinem Leben zu machen. Ich hoffe, es war genug. Ich hoffe, dass ich wenigstens in ihren Augen verdient habe, was sie und andere für mich taten. Weil er ganz sicher wusste, dass sich jemand für ihn geopfert hat, wollte er so leben in ganzer Hingabe. Nun, diese Filmszene ist nur ein schwacher Vergleich zu dem, was Christus für uns getan hat, als er dich rettete. Und lasst mich bloß nicht, versteht mich bloß nicht falsch. Du kannst niemals so leben, als ob es wert wäre, dass Christus dafür gestorben ist. Und Christus ist auch nicht für dich gestorben, weil du es wert warst. Aber wenn Christus doch sein Leben gegeben hat für dich, wenn dieser blutende Retter dich ganz nah anzieht und du ihm seine Augen schaust und er dir sagt, das habe ich für dich getan, um dich zu befreien, lebe nun ein Leben, das demgemäß ist, dass ich mein Leben hingab für dich. Und wie viel mehr sollten wir uns täglich fragen, wenigstens in deinen Augen, Herr, habe ich demgemäß würdig gelebt. Ich weiß, ich kann es niemals erreichen, aber mein großer Wunsch ist es, dass ich dich ehre für das, was du für mich getan hast, mein ganzes Leben. Und wenn ich zurückblicke als alter Mann, dann will ich sagen, ich habe für diesen Retter gelebt. Ich habe sein Opfer nicht einfach für nichts erachtet. Ich habe es für alles erachtet. Ich wollte leben, würdig dem Evangelium, würdig dem Herrn. Ist das so? Weißt du, wenn das nicht bei dir der Fall ist, dann hast du diesen liebenden Blick des Retters noch nicht erlebt. Dass du wirklich verstanden, für dich. Weil wenn das durchgedrungen ist bei dir, dann wirst du nicht mehr für dich selbst leben. Dann wirst du ein Leben führen wollen, das ihn ehrt, weil er ist für dich gestorben. Lass mich mit dem Punkt schließen, dass ich sage, dass Christus ja nicht nur für dich gestorben ist. Er ist für viele gestorben, für unzählig viele. Christus hat überall auf der ganzen Welt Menschen erkauft. Und Pastor Nathanael hat das in seiner Predigt am letzten Sonntag beschrieben auch, dass das unsere Motivation ist, zu evangelisieren. Leute behaupten, in der Erwähnungslehre würde uns davon abhalten, zu evangelisieren. Das ist die Begründung, warum wir evangelisieren. Wir wissen, er hat seine Erwählten, seine Schafe. Und darum rufen wir seine Stimme aus. In dem Glauben, überall sind Schafe, die seine Stimme hören werden. Der Hirte sucht seine verlorenen Schafe. Er guckt nicht, wer sein Schaf werden kann. Er geht aus, weil er weiß, irgendwo sind verlorene Schafe, die auch dazu gehören. Paulus sagt doch in 2. Timotheus 2, Vers 10, ich erdulde alles, all das Leiden erdulde ich, um der Auserwählten willen. Damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Es motiviert uns zu evangelisieren, aber aus dem Evangelisieren entsteht was? Gemeinden. Die Schar derer, die sich versammeln, um den, der sie erkauft hat, zu preisen. Ich möchte diese letzte Anwendung, die ich nur sage, ist, sag mal, was ist dir die Gemeinde eigentlich wert? Wie siehst du eigentlich deine Geschwister und die Gemeinde? Hast du verstanden, dass Christus sein Leben gegeben hat für die Gemeinde? Nun, solltest du dich wirklich vorsehen, wie du die Gemeinde behandelst, wie du über die Gemeinde denkst und über sie sprichst und wie treu du ihr gegenüber bist. Jesus hat alles gegeben für sie. Er hat sie nicht so geliebt wie die Menschen da draußen. Oder anders lieber gesagt, er hat die Menschen da draußen nicht so geliebt wie die Gemeinde. Es gibt einen qualitativen, gewaltigen Unterschied. Richard Baxter, der hat darüber geschrieben und hat gesagt, wenn ein Pastor keine Lust mehr hat, sich um die Gemeinde zu kümmern, dann soll er daran denken, dass Christus sein Leben gegeben hat für sie. Ist diese Gemeinde nicht alle deine Treue, all deine Arbeit, all deine Mühe, all deine Sorgen, all das wert? Es heißt doch in Apostelgeschichte 20, da sagt Paulus den Ältesten, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Was ist die Gemeinde Gottes? Die er sich für sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen, in Klammern Sohnes. Er hat die Gemeinde erworben für sich. Ob du nun Pastor bist oder nicht, was bedeutet das für uns? Dass wir Acht haben auf die Gemeinde, dass wir die Gemeinde lieben, dass wir sie schätzen, dass sie kostbar ist in unseren Augen. Es gibt nichts auf Erden, das so kostbar ist wie die blutserkaufte Schar. Denn der Herr hat sie besonders geliebt Und darum liebe auch du sie und gib dein Leben hin für sie von ganzem Herzen. Möge der Herr jetzt dieses wirkungsmächtige Wunder seiner Gnade, seine Sühnung, doch gebrauchen, um in einem jeden von unseren Herzen zu arbeiten. Dass wir mehr schätzen, was er für uns getan hat. Und das alles führt dazu, dass wir Gott gehören. Dass wir Gott gehören. Dass wir ihm leben und ihm die Ehre geben. Denn er ist es wert, von Ewigkeit zu Ewigkeit gepriesen zu werden. Ehre sei seinem Namen. Amen.